Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Gänsehaut, dem Format in der Welt von The Pot, in dem es um die Horrorspiele und Horrorgenres geht, die dann von uns eingehend beobachtet, analysiert, auseinandergenommen und erlebt werden. Und mit wir und uns meine ich ein weiteres Mal mich und Nils Ehring. Hallo Nils.
Hi, schönen guten Tag.
Ja, heute haben wir wieder mal eine ganz besondere Folge aus dem Hut gezaubert, denn wir haben ein Spiel entdeckt, oder also ich habe ein Spiel entdeckt. Ich sag, wie es ist, Nils. Ich habe das Spiel entdeckt.
Das stimmt, ja.
Ich habe das Spiel entdeckt und dir gezeigt. Und du hast aber auch sofort gesagt, das Trüffelschwein, wie du bist, guck mal, das sieht interessant aus, das sieht spannend aus. Iblis heißt das. Mhm. Und das gucken wir uns einfach mal in dieser Folge etwas genauer an und sprechen eingehend über dieses Spiel. Also diese Folge heute hat weniger mit einem übergeordneten Genre zu tun, sondern, sowas hatten wir in der Vergangenheit ja auch schon mal, eher so einen Fundgrubencharakter. Wir haben also mal ganz tief bei Steam reingegriffen, Iblis gefunden und wollen über dieses Spiel mal ganz speziell sprechen, weil das ein paar spannende Dinge macht, weil das uns auf eine Art auch sehr außergewöhnlich erschien und deswegen, glaube ich, besprechenswürdig ist. Das ist der Plan für heute.
Genau, ja, auch vielleicht mal zum Verständnis für die Hörer. Manchmal machen wir halt so eine Art digitales Brainstorming. Dann schreiben wir uns bei Skype, schicken wir uns dann einfach so ein paar Links hin und her und gucken, was so an die Oberfläche schwappt. Und ja, du hast dann dieses Spiel halt vorgeschlagen und ich hatte dann den Trailer gesehen und war dann auch durchaus auch schon so ein bisschen angefixt und hab mir gesagt, ja, das können wir mal so machen. Also es ist immer unterschiedlich, ne? Manchmal kommt jemand direkt mit einem Themenvorschlag, der einem irgendwie so im Alltag gekommen ist, aber manchmal oder in letzter Zeit haben wir häufiger so digitales Brainstormen, was auch dann zu sowas führt, ja.
Ja, genau, und das ist ganz nett und vor allem dieses Spiel ist, glaube ich, auch eines, also ich bin froh, dass wir dieses Format haben, um dieses Spiel aufzufangen, weil es wäre schade gewesen, wenn mir das irgendwie durch die Finger gerutscht wäre, weil ich finde, das ist ein sehr interessantes Spiel. Also es fängt ja schon beim Titel an, also dieses Spiel macht viele Sachen interessant und besonders, aber es fängt schon beim Titel an, ich weiß gar nicht, wie das eigentlich korrekt heißt, denn man findet ganz viel Iblis, aber man findet auch zum Beispiel im Hauptmenü selbst, steht dann Iblis Real Psychological Horror. Und ich vermute jetzt einfach mal, das werden wir jetzt auch sehen, bevor wir über das Spiel genau sprechen und uns nochmal die Steam-Seite genauer angucken. Ich glaube, es heißt Iblis, aber der Mensch, der dafür verantwortlich ist, der nimmt das nicht so genau mit, wo packe ich denn jetzt welche Worte eigentlich hin.
Und ob es jetzt wirklich so psychologischer Horror ist, das müssen wir eigentlich auch mal, finde ich auch mal interessant, mal zu besprechen. Vielleicht kann man das ja auch mal ein bisschen noch machen, mal ein bisschen vordefinieren, aber ja.
Kurz zum Namen, die Leute, die sich fragen, was hat's denn mit diesem Iblis auf sich? Ich habe hier gerade Wikipedia vor mir, da lese ich mal den ersten Satz vor, der erklärt nämlich sehr schön, was Iblis eigentlich ist. Iblis oder Iblis ist eine dem Satan vergleichbare Gestalt im Islam und in der iranischen Mythologie. Und da haben wir gleich zwei Informationen, die zwei völlig korrekte Rückschlüsse auf das Spiel zurücklassen. Zum einen, tatsächlich ist es ein Spiel, in dem dämonische Kräfte eine wesentliche Rolle spielen, einen wesentlichen Teil des Horrors ausmachen. Zum anderen ist es auch kein Zufall, dass hier eine Figur, eine mythische Figur aus der iranischen Mythologie bzw. dem Islam zitiert wird, denn dieses Spiel stammt von einem türkischen Entwickler, ein Ein-Mann-Studio, FND Games heißt das, und in diesem Spiel selbst spielt der Islam und bestimmte Zitate aus dem Islam, also Zitate im Sinne von Zitate aus dieser Kultur, aus der Glaubenswelt eine ganz große Rolle, was das Spiel auf eine Art sehr spannend und ich glaube für unsere westlichen Augen und Ohren relativ einzigartig macht und besonders macht. Mhm. Und er, ein einzelner Typ, hat dieses Spiel entwickelt, das erschien jetzt am 16. April diesen Jahres, ist völlig unter dem Radar geflogen, zumindest wenn ich mir auf Steam die Reviews angucke, da stehen wir aktuell bei 155 Reviews, insgesamt bei ausgeglichen eingependelt, also eigentlich gar nicht so vielversprechend. Im Gegensatz zum Gameplay-Reveal-Trailer, der ist einige Zeit vor dem Release erschienen, da sind 17.000 Views drauf gelandet. Also wenn das nicht alles Bots sind, dann wird das Spiel wohl auf einigen der Horror-Geheimtipp-Webseiten, von denen es ja tatsächlich eine ganze Reihe gibt, bestimmt mal empfehlen worden sein, weil dieses Spiel interessant aussieht, aber es scheint sich jetzt nicht so übersetzt zu haben, dass plötzlich alle Horrorfans der Welt dieses Spiel gekauft haben.
Ja, ich meine, aber trotzdem, ich meine, daran gemessen, dass das wirklich, also wenn es wirklich ein Mann war, der dahinter steht, dann ist das trotzdem schon eine Leistung. Und ich meine, es gibt natürlich, man kennt ja die einschlägigen Walkthrough-Videos auch auf YouTube und ich meine, diese Gefolgschaft auch an Leuten, die sich solche Sachen auch anschauen, ist halt auch recht groß. Ne? Da habe ich auch schon so Walkthroughs gesehen, wo auch ein paar Millionen Leute dieses Spiel auch schon gesehen haben und auch wenn man sich die Kommentare unten durchliest, dann erfährt man auch einiges auch über das Spiel selbst, weil das sind dann auch muslimische Spieler, die dann auch Kommentare dazu abgeben, was das jetzt genau so, wie das kulturell zu verankern ist, diese Iblis-Geschichte. Und also ich würde, man kann schon sagen, das Ding ist ganz gut rumgegangen, dafür, dass es wirklich von einem Mann gemacht worden ist, ja.
Es lässt sich auch, also wenn ich jetzt den Journalisten in mir wach mache, der eine Überschrift finden müsste für dieses Spiel, wunderbar bewerben an die Menschen da draußen. Und zwar lässt sich Iblis umschreiben, und da landen wir jetzt auch gleich mal bei ein paar beschreibenden Worten, wie man sich das Spiel vorstellen muss, lässt sich wunderbar beschreiben als ein türkisches PT. Das ist es im Grunde. Das ist im Grunde das Spiel. Die Idee ist also folgende: man bewegt sich das komplette Spiel über weitestgehend in einem Haus. Aus der Ego-Perspektive läuft man da drum, und um einen herum passieren ganz viele gruselige Dinge. Und die Aufgabe ist es, zum einen so ein bisschen zu durchschauen, was geht denn hier eigentlich ab, und zum anderen natürlich, das verrät ja wie gesagt Iblis, einen Weg zu finden, diese dämonischen Kräfte, die um einen herum operieren und arbeiten, in ihre Schranken zu weisen und diesen Dämonen, wenn das denn irgendwie möglich ist, zu besiegen. Und dafür läuft man ganz viel durch dieses eingeschossiges Haus, erkundet verschiedene Räume, guckt sich Gegenstände an. Das ist kein Action-Gameplay, sondern wirklich ein Walking-Simulator mit ganz, ganz vielen Horroreinlagen. So lässt sich Iblis beschreiben.
Genau, also ich fand auch, das war, also ich, wir können da später nochmal drüber sprechen, so Geisterbahn-mäßig, mäßiges Erlebnis, so, ja, ja. Also ringsrum passieren Dinge um einen rum, ja, und verändern sich, genau.
Ja, ja. Genau. Frage vorneweg, Nils, wie lange hast du jetzt gespielt, bis du durch warst? So etwa?
So eine knappe Stunde, hätte ich jetzt mal so gesagt, ja.
Ganz genau, ist ein relativ kurzes Spiel, und ich glaube, also die Stunde, ich war auch eine Stunde dran, ich glaube, das wäre sogar noch weniger gewesen, vielleicht sogar nur eine Dreiviertelstunde, wenn ich ein paar der Sachen schon vorher gewusst hätte, wo ich bestimmte Dinge finden muss, weil hin und wieder muss man auch Gegenstände suchen und so weiter, genau, aber dazu dann später mehr. Ich möchte vorher noch mit dir kurz über diesen Steam Store, die Steam Store Seite sprechen, in der das Spiel beworben ist. Das ist nämlich ganz spannend. Also ich wage jetzt einfach mal die Behauptung, was ja auch erstmal gar nicht schlimm ist, dass der Typ, der das Spiel entwickelt hat, nicht so gut Englisch kann. Die Beschreibung des Spiels auf Englisch ist so ein bisschen behelfsmäßig, auch grammatikalisch nicht immer ganz korrekt. Aber darauf will ich gar nicht hinaus. Ich will darauf hinaus, mit was für einem Selbstbewusstsein dieser Mensch sein Spiel bewirbt. Also man findet da Sätze, die finde ich, das sind so Ansagen. Da startet man direkt mit einer ganz starken Erwartungshaltung ins Spiel. Er fragt zum Beispiel bei der Spielbeschreibung auf der Steam Store Seite, how much can a game affect your real life? Also wie tief kann ein Spiel in dein echtes Leben eingreifen? Dann macht er so mehrfach Warnhinweise, dass dieses Spiel sehr, also very fearful ist und ein difficult game sei, also wirklich die tapfersten Herzen zum Beben bringt und ein schweres Spiel sei. Und dann, das fand ich, das fand ich besonders gut, auch ein Satz: the demon cannot physically hurt you, but it can deeply injure your thinking and psychology. Also, wenn man es irgendwie übersetzen will, der Dämon im Spiel kann dich nicht körperlich, physisch verletzen, aber er kann ja dein Denken und die Psyche schwer verwunden, also deine, die des Spielers. Ja, ja. Und das sind schon Ansagen, ne? Da sitzt man schon davor, da weiß ich gar nicht, soll ich davor Angst haben? Ich hatte für mich den Effekt, der aber auch gar nicht unangenehm war, hatte sowas von B-Movie-Horror-Charme. Diese absoluten übertriebenen Versprechungen, das hatte so einen Charme.
Ja, du hast ja auch diese Passagen auch in unser, wir arbeiten ja mit so einem gemeinsamen Dokument immer, wo wir auch unsere Gedanken auch platzieren, und du hast die ja auch da rein zitiert oder reingepackt, und ich musste die ganze Zeit an so einen Jahrmarktschreier denken, so, ne, irgendwie ich nehme wieder gerne das Motiv der Geisterbahn, der steht davor und kommen Sie ran, hier werden Sie Dinge sehen. Weißt du, so dieses richtig so die Werbetrommel, aber so richtig so dick aufgetragen, so. Und also ich meine, das ist ja schon, wenn ich noch früher auch in den Videoladen gegangen bin und dann waren da diese marktschreierischen Horrorposter und ein Film, den man nie vergessen kann und so, ne? Solche Geschichten halt. Also bei mir, das triggert so mein Interesse schon, würde ich schon sagen. Aber natürlich, das hat definitiv so ein B-Movie-Charme. Aber das ist eigentlich, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie, weiß ich nicht, mehrere tausend Euro in eine große Marketingkampagne irgendwie investieren kann, ist das die günstigste und sicherste Art, um auch ein bisschen so die Werbetrommel für sein eigenes Produkt auch in Gang zu bringen, ja.
Ja, stimmt eigentlich. Also ich frage mich, ob das auch so ein bisschen Rückschlüsse darüber aussieht. Ich meine, der Typ, der das gemacht hat, der muss ja irgendwas mit Horror am Hut haben, der muss ja eine Faszination dafür besitzen. Ich frage mich, ob da diese Leidenschaft auch für die älteren Horrorfilme durchscheint oder ob das vielleicht sich auch einfach ergibt, dass er einen begrenzten Wortschatz hat, wenn er im Englischen schreibt. Da bin ich mir nicht sicher. Ich habe auch versucht, den übrigens zu erreichen für ein Interview. Keine Chance, keine Antwort erhalten, gar nichts.
Okay, also ich glaube, es ist ja auch ein bisschen, man muss ja nach dieser PT-Demo, das hat ja wirklich auch so einige... Ja, so, ich will jetzt nicht sagen Nachmacher, aber so Nachfolger, so im Geiste auch dann nachher hervorgebracht. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das also auch einer der Entwickler ist, der da sehr stark von inspiriert war und sich vielleicht auch gedacht hat, warum setze ich das nicht auch mal so in ein bisschen anderen kulturellen Kreis, nämlich in meinen eigenen auch mal. Mhm. Also das könnte ich mir gut vorstellen, dass das halt auch mal ein Hintergedanke war bei der ganzen Sache.
Auch eine Sache, die in der Spielbeschreibung noch verraten wird, die jetzt auch dann gleich beim Intro noch eine Rolle spielt, aber dann, finde ich, relativ schnell fallen gelassen wird, ist die Tatsache offenbar, dass dieses Spiel inspiriert wurde von tatsächlichen Geschehnissen und Ereignissen, die im Jahr 1993 stattgefunden haben. Ich bin mir da, also wir sagen erstmal, wie sich das auswirkt. Also es wird angekündigt, dieses Spiel hat zu tun mit realen Ereignissen im Jahr 1993 und dann starten wir das Spiel und dann kommt ein Intro und in dem Intro wird diese wahre Begebenheit aufgegriffen. Das ist aber keine wahre Begebenheit und korrigiere mich da gerne, wenn ich da einfach irgendwas nicht weiß, Nils, aber das ist keine wahre Begebenheit, die irgendwie welthistorisch von Belang war, sondern es scheint hier um eine Geschichte zu gehen, die von in den türkischen Zeitungen in dem Jahr 1993 mal rumging. Da ging es um ein Ehepaar, das in irgendeinem Dorf gelebt und geheiratet hat und dann wegziehen, in ein eigenes Haus ziehen wollte. Und vor dem Umzug ist die Frau während eines schlimmen Verkehrsunfalls gestorben. Der Mann ist dann alleine in das neue Haus eingezogen, tief trauernd natürlich. Und dann, so heißt es, hat der Geist, der Djinn, der böse Geist dieser verstorbenen Frau, das Haus heimgesucht. Mhm. Und das Spiel macht deswegen daraus so eine wahre Begebenheitsgeschichte, indem es im Intro ganz viel mit Realfotografien arbeitet und Bildern, die tatsächlich wie echte Fotografien aussehen, um uns das Gefühl zu geben, oh krass, wir wandeln hier auf den Spuren eines echten Ereignisses und noch viel relevanter, es könnte vielleicht diese bösen Geister ja tatsächlich geben. Es ist ja wirklich mal passiert. Das Spiel soll sich ein bisschen echter anfühlen, als es eigentlich sein kann.
Genau, also es ist natürlich wieder diesen, das haben wir ja schon ganz bei vielen Spielen gehabt, dieses Werben um Authentizität, ne? Also das bloß wichtig machen, dass es wirklich, das basiert auf wahren Begebenheiten. Und du hast ja schon gesagt, ich fand diesen Einstieg recht interessant und auch so ein bisschen, will ich sagen, aber doch ein bisschen befremdlich, aber da komme ich dann nochmal zu. Ich fand es sehr, sehr interessant gemacht, weil du hast so einen pseudodokumentarischen Einstieg. Also, dass du aus dem Off, nicht aus dem Off, sondern es wird so mit Texteinblendungen, wird diese Geschichte erzählt von diesem Ehepaar. Und dazu sieht man dann so Fotografien, so türkische Dörfer oder dann gibt's auch mal so ein verpixeltes Standbild von der Hochzeit. Also man erkennt da noch irgendwie, da wurde dann geheiratet. Und dann gibt es so islamische Symbolik mit so Grindhouse-Filtern drauf. Und mich hat das an diese Thematik, diese Found-Footage-Thematik erinnert. Die haben wir ja auch schon mal in einem Podcast besprochen. So Mockumentary-Stil, ne? Sowas wie Blair Witch Project. Und das Spiel hat auch sonst auch noch so ästhetische Ansätze, wo es gibt so ein, du hast es als Kriselfilter bezeichnet, so das wirkt alles so ein bisschen grob pixelig, als ob man irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, es ist keine Perspektive durch eine Kamera oder sowas, aber das hat auch sowas, so leicht Dokumentarisches, fand ich. Und dann gibt es auch noch so Momente, wo dann die Kamera so wackelt, also so sehr subjektiv, so übertragen von der Figur auch. Also ich finde das ganz interessant, weil das Spiel behauptet das nicht nur einfach so, ja, das ist eine wahre Geschichte und Ende, sondern es bemüht sich auch, diese Authentizität noch durch diese Motive oder diese Ästhetik so ein bisschen noch hervorzuheben. Das fand ich eigentlich ganz cool.
Ja, das ist eine ganz spannende Beobachtung. Das werden wir da, wenn wir nochmal dann später drauf kommen, wenn wir wirklich dann im Spiel selber drin sind. Mhm. Noch zum Intro, auch was Spannendes, was da passiert, türkische Untertitel, die sind standardmäßig da. Ich weiß nicht, ob es überhaupt eine Möglichkeit gibt, die auszuschalten. Und da sind wir schon wieder bei was ich total spannend finde. Weil, also ich glaube, die türkischen Untertitel, meine These ist folgende. Der hat ursprünglich die Texte alle auf Türkisch geschrieben, weil das auch einfach seine Muttersprache erstmal ist, hat dann auf Englisch übersetzt und hat dann gesagt, das lasse ich einfach drin, damit auch, was weiß ich mir das spare für die Übersetzung, keine Ahnung, dass auch Leute aus der Türkei, die Türkisch sprechen, das Spiel easy spielen können. Aber auf jemanden wie uns, die nicht die türkisch, also ich nehme es jetzt einfach mal an, frecherweise, sprichst du türkisch, Nils?
Nee,
du? Okay, nee. Genau. Also wir beide sprechen kein Türkisch. Auf uns, glaube ich, hat das noch einen weiteren Effekt, den ich ganz spannend finde, nämlich es hat was von, also von dem Gefühl, also Fremdartigkeit geht zu weit, aber dieses Gefühl von, man bewegt sich jetzt hier gerade in einem Sprachkreis und damit auch in einer Welt, die einem nicht so vertraut ist, wie wenn alle Englisch sprechen würden. Und das, finde ich, hat auch was von, gerade im Kontext eines Horrorspiels, von, ich habe hier was mit was Unbekannten zu tun. Und das ist ja gerne mal Anlass und Hintergrund für ein bisschen Gruseln.
Ja, man ist ja ein bisschen auch, wenn man, ich musste gerade dran denken, wenn man so auch in ein anderes Land reist und die Sprache wirklich überhaupt nicht beherrscht, ist man ja auch auf eine gewisse Art und Weise auch so ein bisschen, ja, so ausgeliefert, ne? Also man ist ein bisschen auf die Hilfe der anderen angewiesen. Und vielleicht, also wenn ich so über danach nachdenke, hat das vielleicht auch bei dem Spiel das Ganze noch ein bisschen intensiviert, ne? Weil ich habe nicht nur die Ereignisse um mich herum sind sehr befremdlich, sondern auch dieser sprachliche Aspekt oder der kulturelle Aspekt. Also auch, da ist ja auch eine Symbolik dabei, wenn man sich ein bisschen recherchiert mit den Themen, also so suchen und so weiter, aber viele Dinge versteht man einfach nicht. Und das kann durchaus dazu führen, dass man auch ein bisschen dann dadurch noch verstörter auch im Spiel ist auch.
Und verstört ist noch ein gutes Stichwort für was Weiteres, was im Intro passiert. Da bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Also da wird ja im Intro erzählt, hier, die Frau ist verstorben, der Mann zieht da jetzt ein, dann sieht man immer verschiedene Fotografien von dem Ehepaar, von der Hochzeit, von dem Haus. Die Gesichter auf den Fotografien sind auch verpixelt, was noch, also ich glaube auch nachträglich verpixelt, was dem Ganzen nochmal so ein Gefühl von Authentizität geben soll. Und dann macht dieses Intro was total Spannendes. Und also Da war ich selber überrascht davon, und zwar zeigt es am Ende des Intros das Monster im Grunde, also die Frau als Dämonin, die aus dem Dunklen durch eine geöffnete Tür hindurchschaut. Und das finde ich ganz spannend, weil wir haben darüber schon mehrfach in diesem Format hier gesprochen. Es geht immer viel Horror verloren, wenn man das Monster zeigt, wenn man es zu früh vielleicht sogar zeigt. Es ist immer spannender und interessanter und auch gruseliger für die Menschen, die solche Medien konsumieren, wenn sie Zeit bekommen, sich selber Gedanken zu machen, wie das Monster, der Böse, wie auch immer aussieht und darüber lange im Dunkeln gelassen wird. Und hier wird sogar schon im Intro gezeigt, wie dieses Wesen aussieht. Und gleichzeitig finde ich aber, ist das eine Entscheidung, die sich auszahlt, weil das Bild, was man da sieht, ist wirklich ein ganz schön gruselig verstörendes. Man sieht es auch nur kurz, aber dass das Intro einem sagt oder nahelegt, dieser Dämon, diese Dämonin, die wandert jetzt dann im Spiel mit dir im Haus herum. Ich muss sagen, bei mir hat es die Angst und den Respekt vor dem Spiel selbst erhöht.
Bei mir war es umgekehrt. Ich hatte, mein erster Gedanke war so, ja, wieso spoilert mich das Spiel jetzt hier schon so direkt am Anfang? Also bevor ich überhaupt ins Spiel reinkomme, weiß ich eigentlich schon, wie die Bedrohung jetzt genauer aussieht. Also es ist wirklich nur so ein kurzes, so ein Aufblenden, so aus der, in der Dunkelheit, so sieht man dann kurz dieses Gesicht aufblenden und dann auch wieder so abflackern. Aber ich fand irgendwie, also ich habe erst gedacht, okay, das Spiel spoilert mich hier irgendwo. Und das Interessante ist halt, man ist ja in diesem Moment, ganz am Anfang, in der ersten Minute oder so passiert das ja, ist man dieser Bedrohung ja näher als im gesamten Spiel dann später eigentlich so. Also so nah kommt man da nicht mehr dran. Und ich fand dann aber, war dann wieder einigermaßen beruhigt, als dann, also die ersten Momente passieren im Spiel, wo man wirklich dann auch mit dieser Bedrohung konfrontiert wird, da war das dann wieder auf so eine ganz andere Art und Weise und da sah das auch diese Bedrohung auch wieder leicht anders aus. Oder dann hatte ich auch wahrscheinlich durch meine Fantasie auch wieder das viel angereicherter. Und dann merkte ich sofort schon, okay, das wirkt aber trotzdem richtig gut gerade und ich habe da gerade auch richtig Angst. Und dann war dieser Spoiler-Moment dann auch nicht so schlimm. Aber mein erster Gedanke war so, warum zeigst du mir das jetzt schon? Ja.
Das war übrigens auch ein Gedanke, den ich hatte. Ich habe versucht mal das zu recherchieren, aber auf die Schnelle tatsächlich dann nichts mehr gefunden. Dieser Ausschnitt von dem Monster da in dem Intro, das erinnerte mich sehr an irgendeinen Horror-Kurzfilm auf YouTube. Also wer da sich nicht so drin bewegt in diesem Metier, auf YouTube gibt's tausende, wenn nicht hunderttausende Horror-Kurzfilme, ganz oft Projekte von Studierenden, Abschlussprojekte, aber auch von professionellen Filmemachern veröffentlicht. Das sind ganz viele Horrorfilme, die sind nicht länger als 9 oder 10 Minuten. Und da gibt es welche, die ich schon gesehen habe und die mir in Erinnerung geblieben sind. Und dieses Monster und auch dieser Ausschnitt, ich hatte wirklich den Eindruck, aber das ist jetzt so eine Vermutung, ich habe es nicht nachprüfen können, da wurde einfach ein Bild genommen aus einem dieser Videos und hier reingehauen. Also das steht jetzt so ein bisschen im Raum, weil, wie gesagt, ich konnte es jetzt nicht nachprüfen, aber ich habe das irgendwann gekannt. Ich
das spricht auch wieder für das Argument, weil ich fand dann, wenn die Erscheinung dann wirklich einem auch begegnet, das sah dann schon ganz anders aus.
Ja, das ist nicht aus der Engine, sondern das ist irgendwo ein Bild, das extra für diesen Moment entweder irgendwo rausgeborgt wurde, rausgeklaut wurde oder was dafür angefertigt wurde.
Also es war ja, das ist ja auch ein Motiv, was mir halt eher schon im Gedächtnis geblieben ist aus dem Trailer. Ich meine, auch im Trailer taucht es auch kurz auf, auch so gegen Ende auch. Und das war so, das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, so, oh, das sieht eigentlich schon ganz interessant aus.
Ne? Mhm. Ja, genau. Und aus dem Intro übrigens, zu Beginn des Intros steht da auch wieder, deine Entscheidung, wenn du dieses Spiel spielst, quasi selber schuld, wenn du dir sowas antust. Also da geht nochmal diese Versprechung aus dem Steam-Beschreibungstext, geht dann nochmal direkt weiter. Und dann landet man im Spiel. Und hier kommt jetzt, glaube ich, zum ersten Mal zu einem Clash, den man als Horrorspiel-Konnoisseur, glaube ich, oder Konnoisseurin nicht erwarten würde, vielleicht, aber vor allem nicht kennt. Denn man startet in der Ego-Perspektive und blickt auf einen Koran und die Figur, die man spielt, einen Mann, der zitiert eine Sure aus dem Koran, die erstmal, auch ohne irgendeine Übersetzung, man hört es wirklich nur, erstmal, wenn man sich damit nicht auskennt oder damit vertraut ist oder die Sprache nicht spricht, einfach nur fremdartig klingt. Und das ist was man in Horrorspielen, die ja ganz oft schöpfen aus christlich-westlich Kulturkreisen, so gar nicht kennt.
Bei mir muss ich sagen, fand das erstmal so einen sehr beruhigenden Moment, ehrlich gesagt, weil es wird ja so eine Sure da, wird ja quasi vorgetragen aus dem Koran, wenn man da auch, ich habe, wie gesagt, bei den YouTube-Videos fand man auch sehr viel Informationen darunter, zu diesem Mythos auch, oder diesem religiösen Ansatz jetzt, und wenn man die Sure, ich habe die dann auch mal gegoogelt, und es gibt auch Seiten, wo dieser Gesang auch mit dann durch die Suren werden, die werden dann so gehighlightet, und dann sieht man gerade, was wird denn da gerade eigentlich gebetet so. Und das ist dann wirklich eine Sure aus dem Koran, und da geht es konkret um Anbetung des Gottes und einen Schutz vor dem Teufel oder auch vor dem Dschinn. Und war ganz interessant, aber gibt es auch eine Übersetzung dieser Sure, da stand also ein Schutz vor dem Übel des Einflüsterers, des Davonschleichers, ne? Also auch der Teufel dann auch. Mhm. Und also bei mir war das so der Einstieg, ich finde diesen Gesang, empfinde das als sehr beruhigend, und ich fand den Anfang, also das war so beruhigend, mystisch hat das auf mich gewirkt, ja.
Also beruhigend, also würde ich für mich nicht nehmen, ich glaube, ich war so angespannt interessiert, weil ich nicht richtig wusste, was geht hier eigentlich ab. Ich kann es mir natürlich erschließen, da scheint ein gläubiger Mensch zu sein, der jetzt hier nochmal so einen Gesang anstimmt. Da kann ich mir schon erschließen, das wird wohl irgendwas Bekräftigendes sein. Aber ich muss sagen, ich habe dann auch die YouTube-Kommentare unter diesem Gameplay-Trailer gelesen. Dann zu erfahren, was sich wirklich dahinter verbirgt, das gab dem Ganzen für mich nochmal viel mehr Tiefe. Und ganz spannend, diesen beruhigenden Effekt Muttersprache, da haben den da ganz deutlich sogar ausformuliert. Die haben da ganz viele Leute geschrieben, die Türkisch sprechen und den Koran kennen, das war für die wirklich so wie so ein Safe Space. Also diese Suren zu hören in dem Spiel, das ist super spannend, weil das ja auch wieder ein Effekt ist, den ich jetzt zumindest erstmal so gar nicht nachvollziehen könnte. Für mich wäre wahrscheinlich das Äquivalent, wenn hier, das Vaterunser gebetet werden würde zu Beginn eines solchen Spiels, in dem es dann heißt, und erlöse uns von dem Bösen. Das hätte, glaube ich, dann auf mich diesen Effekt. Aber das war ganz spannend zu beobachten an mir selbst, was sich da so tut, und vor allem dann auch, wenn man erfährt, was verbirgt sich eigentlich hinter diesem Gesang. Also eine ganz spannende Einstieg.
Genau, zumal, das ist ja dieser Gesang oder auch diese Gebete werden ja später, sind ja spielen ja auch nochmal eine Rolle. Das heißt, wenn es zu dieser Konfrontation ja auch kommt, dann ist ja auch das Gebet auch die Waffe des Spielers quasi, ne? Also man hört immer wieder die Figur, die dann rezitiert, auch Allahu Akbar und solche Sachen auch sagt und dann auch, also auch wieder so eine Art, wie so ein Schutzgebet auch spricht. Das fand ich auch toll. Ich musste auch dran denken, so ein bisschen so, wenn man jetzt das Pendant dazu wählen würde, wäre dann sowas wie der Exorzist, wo dann irgendwie auch immer dann Gebete gesprochen wird, weiche Satan und solche Geschichten. Ne? Mhm. Das ist ja eher dann so das, was man auch so kennt. Aber ich fand es auch wirklich sehr interessant, das hier in dem kulturellen Kontext auch mal anders zu erleben. Ja.
Und jetzt muss ich mal kurz dich fragen, weil ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich das wirklich bis zum Ende verstanden habe. Es wird auch nie so explizit gesagt, glaube ich. Wen spielt man da eigentlich? Also ich habe erst gedacht, weil das, glaube ich, auch bei der Steam-Beschreibung steht, man spielt so eine Art Priester, der eben hier hingeschickt wurde, um diese Dämonen zu vertreiben. Dann habe ich aber irgendwann gedacht, ist man vielleicht nicht nur Priester oder gläubiger Mensch, sondern vor allem auch dieser Ehemann, der da lebt?
Ich glaube nicht, also dieser, was ja diese Ich mach nochmal. Ich glaube nicht, weil es wird ja auch am Anfang wird ja auch gesagt, also man, was da passiert ist bei diesem Paar. Und ich meine, es steht dann auch, you are the clergyman. Also du bist der, der da jetzt hingeht. Und du bist da, deine Aufgabe ist ja nicht nur zu entkommen, sondern du sollst ja dafür sorgen, dass dieser Fluch halt aus diesem Haus entweicht. Und dann so kannst du das Haus quasi verlassen. Ja. Also ich, es wird wirklich gesagt, Clergyman, ich weiß nicht, du hast Priester gesagt, ich weiß nicht, ob Clergyman jetzt der richtige Ausdruck da ist. Aber ich meine, in anderen Kulturkreisen wäre es der Schamane, ich weiß jetzt nicht, wie jetzt dann, ich meine, der Teufelsaustreiber wäre es im Christentum oder der Exorzist.
Also wir sagen einfach mal ein Mann des Glaubens, oder? Ich glaube, genau, damit kann man nichts falsch machen. Ja, genau.
Ja, aber ich meine, es wird schon genau am Anfang auch definiert, man ist dieser Clergyman, ja.
Ja, also das liegt jetzt schon wieder ein paar Tage zurück, aber sehr gut. So, und jetzt wird's spannend, weil da jetzt kommt eine persönliche Anekdote rein, die für mich tatsächlich überraschenderweise nochmal für viel mehr Intensität gesorgt hat, als, glaube ich, das jemals der Entwickler sich vorgenommen hat. Denn nachdem dann dieses Gebet, dieser Gesang vollzogen wurde, erhebt sich, also man kniet da an so einer Art Gebetstischchen, erhebt sich die Figur. Wie gesagt, wir sind hier in der Ego-Perspektive. Und dann hört man das Atmen der Hauptfigur. Das ist übrigens ein Atmen, das sich auch im Spiel durchsetzt. Also man hört das immer wieder im Hintergrund. Und dieses Atmen ist ein ganz besonderes, Nils. Ich habe mich sofort an was erinnert gefühlt. Also erstmal versuche ich, dieses Atmen nachzumachen. Ja, ich weiß nicht, ob es klappt. Ich versuche es mal ganz kurz. Achtung, alles still. Ich atme jetzt so wie die Figur des Glaubens in diesem Spiel. Achtung. Okay, der letzte war zu viel, aber so, es ist, ich mache noch einmal, Achtung. Na? Ah, das war doch.
Klingt irgendwie, als ob du nur einatmest oder nur ausatmest, aber ich meine, hört immer nur eine Sache, ja.
Naja, gut. Also jedenfalls, das ist das Atmen und jetzt kommt's. Dieses Atmen, ich glaube, ich sage einfach mal, das ist erstmal normales Atmen, das wird vielleicht niemandem irgendwie besonders auffallen. Aber ich habe ja ministriert in Süddeutschland und war dort geschlagene 6 Jahre lang fast immer neben dem Pfarrer gestanden, während aller möglichen Momente während eines Gottesdienstes. Und er hat exakt so geatmet. Und dieses gepresste Atmen durch die Nase, wo man auch merkt, die Nase ist auch nicht ganz frei, und dieses rhythmisch Stoßhafte, das verbinde ich ganz doll mit dem Pfarrer und damit auch mit der Welt des Glaubens und der Religion. Und das eröffnete mir eine Ebene plötzlich zu diesem Spiel, wo ich gedacht habe, okay, fuck, dieses Atmen kenne ich. Irgendwie holt mich das hier nochmal extra rein. Kleine Anekdote, war eine spannende Beobachtung.
Ja, du hast es als das Pfarreratmen bezeichnet.
Ja, in dem Dokument, ja.
Genau. Ja, genau. Ich hatte meine Frage nicht mehr, weil ich meinte so, das müsst du unbedingt erklären, was dann jetzt der Hintergrund ist.
Ja, aber, genau.
Das ist interessant, aber das ist ein Bezug, den habe ich leider dann nicht haben können, ja.
Ja, genau. Und jetzt geht's los. Also jetzt geht's los. Wie gesagt, ich habe schon gesagt, wie man sich das Spiel vorstellen kann. Ein türkisches PT. Also wir haben hier ein sehr schlecht beleuchtetes, kleines Einfamilienhaus mit einem Obergeschoss, einem Erdgeschoss, und später geht's auch nochmal runter in den Keller. Und im Grunde, um es nochmal zusammenzufassen, funktioniert das Spiel wirklich so. Man läuft einfach nur durch die Räume, man erkundet die Räume, die sind immer spärlich beleuchtet, und dann funktioniert das wie in einer Geisterbahn. Und das ist auch was, glaube ich, woran sich viele Geister scheiden. Geister scheiden, Nils. Ja. Naja, also, wo, glaube ich, auch viele Leute deswegen geschrieben haben, naja, gefällt mir nicht so in den Steam-Reviews, denn dieses Spiel funktioniert wirklich wie eine Geisterbahn. Das bedeutet, du läufst durch die Räume und weißt eigentlich gar nicht genau, was du machen sollst. Und irgendwann überschreitest du eine unsichtbare Grenze. Das heißt, das Spiel will jetzt, dass du als nächstes, meinetwegen einfach jetzt ausgedacht, ins Schlafzimmer gehst. Irgendwann stolperst du da auch rein, weil du einfach gerade jeden Raum erkundest und guckst, ob du irgendwas machen kannst. Und du kommst ins Schlafzimmer und das Spiel bemerkt das und triggert das nächste Event. Und das nächste Event wäre zum Beispiel, du bist im Schlafzimmer im ersten Obergeschoss, plötzlich platzt eine Glühbirne im Erdgeschoss. Dann denkst du als Spieler natürlich, oh, da hat sich was getan, ich laufe runter ins Erdgeschoss und gucke mich jetzt hier um. Und hier legt das Spiel dann quasi den nächsten Trigger und sagt, wenn er gerade auf der Suche nach dem Ursprung dieses Platzens ist, wird er vielleicht in die Küche reinlaufen, dort platzieren wir den nächsten Trigger, sobald er in die Küche geht, wird wieder irgendwas in der Wohnung passieren. Und so funktioniert zählt quasi der Fortschritt in diesem Spiel. Und das heißt, man läuft eigentlich nur auf der Suche zwischen den Zeilen nach diesen Triggerpunkten rum und guckt, wo und wie das Spiel weitergeht. Und ich kann mir vorstellen, dass das was ist, was viele Leute nicht so mögen, denn im Gegensatz zu einem PT hat dieses Spiel in der Hinsicht das Problem, dass es so ein offener Raum ist. Ich kann im Grunde erstmal einen Großteil der Räume sofort betreten und die sind ja wie in einem Gebäude angeordnet an verschiedenen Punkten des Hauses. Im Gegensatz zu einem PT, wenn sich noch erinnern kann, diesem Playable Teaser, dort laufe ich immer wieder einen Gang durch und komme bis jetzt zuletzt, da müssen wir jetzt nicht spoilern, aber bis zuletzt von PT hat man immer wieder nur die Wahl, nach vorne zu gehen. Und dadurch ergibt sich automatisch die Laufrichtung und man kommt nie in Verlegenheit, nach dem nächsten Trigger zu suchen. Mhm. Aber hier, man kann sich wortwörtlich verlaufen und nicht herausfinden, wie es weitergeht.
Genau, und du hast ja, ich meine, du hast ja beschrieben, ne, so ein bisschen auch so, wenn ich jetzt dahin gehe, dann passiert das, dann wird wiederum das ausgelöst, was wiederum dazu führt, dass ich dahin gehe. Dazwischen ist sehr viel Leerlauf. Und das ist halt genau das, was du auch meinst. Also ich habe mich selber dabei ertappt, mehrfach die gleichen Räume zu durchlaufen, irgendwie immer wieder zu gucken, wo kann ich jetzt hier was auslösen? Ist gerade irgendwo was passiert? Und das führt teilweise, hat bei mir teilweise dazu geführt, dass trotz dieser Kürze des Spiels, also wie gesagt, eine knappe Stunde so, hatte ich so Momente so, wo es echt so ein bisschen durchhing, wo ich mir gedacht habe, so, ach komm, jetzt komm doch, geh doch wieder ein bisschen weiter voran, so. Aber eine große Stärke des Spiels, weil wir sind ja noch gerade noch beim Einstieg so. Und bei mir war es so, als ich dann diesen Gebetsraum verlassen hatte mit dem Protagonisten, war ich erstmal so eingelullt von der Soundkulisse. Und das ist ein Aspekt, der gerade am Anfang so erstmal, der mir natürlich direkt so ans Ohr drang und dann auch dafür gesorgt hat, dass ich mir gedacht habe, so, okay, das ist wirklich auch ein ganz anderer kultureller Kreis hier. Das Spiel macht das ganz cool. Es gibt so, wenn man so die ersten Räume durchgeht oder dann den Flur und dann geht so eine Treppe runter, da ist so ein Eingangsbereich. Und da ist mir aufgefallen, dass das Spiel so ganz unterschiedliche Atmo-Tonspuren so übereinander legt. Und dann hörte man so Hundegebell, dann hast du so leiernde türkische Musik, die aus dem Radio läuft. Also nicht jetzt, weil türkische Musik ist leiern, sondern wirklich so verlangsamte Musik. Dann hast du so Donnergrollen, also so Knarzen und Quietschen. Du hast irgendwo auch geschrieben, das ist echt so, das spielt ja die Horrorklaviatur rauf und runter so, ne? Das stimmt, aber bei mir hat das dazu geführt, dass ich halt so, dass ich sehr angespannt war. Und dazu kommt noch, dass das Spiel noch mit so Streicher Noten arbeitet, die immer so an- und abschwellen in bestimmten Momenten. Also auch vor allen Dingen, wenn man bestimmte Räume durchquert oder in einen Raum reinkommt, verändert sich das auch. Und das war so, mein erstes Erlebnis war von ihm innerhalb des Spiels, ging vor allen Dingen so über die Tonspur. Das fand ich wirklich beeindruckend gemacht auch.
Mhm. Tatsächlich, das ist mir auch aufgefallen, positiv auch aufgefallen, auch einhergehend damit, mit dem, was ich eben beschrieben habe, wie dieses Spiel funktioniert. Man hat immer das Gefühl, wenn man vielleicht das Gute in diesem komischen Pacing sehen möchte, oder zumindest einen positiven Aspekt davon, es gibt halt ein ganz klares Kräftegleichgewicht, das ganz klar gegen den Spieler ausschlägt. Das heißt, man ist darauf angewiesen, dass man die richtigen Punkte im Spiel findet und das Spiel dann sagt, jetzt geht es weiter. Das heißt aber auch, man fühlt sich, das war zumindest mein Gefühl und mein Eindruck, man fühlt sich dem so ein bisschen ausgeliefert, weil man ja wirklich nicht weiß, was kann ich denn als nächstes machen? Ich kann keine Sicherheit etablieren, weil ich dann auch schnell verstehe, diese Bedrohung wechselt in die verschiedenen Räume und überall kann was passieren. Es sorgt schon, finde ich, für so eine gruselige Grundstimmung auf eine Art.
Ja, also ich fand halt, also ich korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber man kann ja eigentlich gar nicht sterben in der Form, ne? Also das hat bei mir so ein bisschen den Gruselfaktor so ein bisschen reduziert. Wir haben ja schon mal auch jetzt hier schon von der Geisterbahn gesprochen. Ich fand halt, das war für mich keine wirkliche Bedrohung. Das ist eher so ein bisschen so wie so ein Schreckgespenst, ne? Ich musste an Huibu denken, so dass hier und da wird mal ein bisschen mit den Ketten gerasselt, da hört man wieder einen Sound oder da platzt dann wieder eine Glühbirne oder sowas. Das hat jetzt für mich nicht die Bedrohung irgendwie gesteigert, sondern hat es eher ein bisschen verringert, wobei man trotzdem sagen muss, es gibt so zwei Momente in dem Spiel, können wir nochmal überlegen, ob wir darüber auch sprechen wollen, noch intensiver, wo diese Erscheinung auftritt und die Art und Weise, wie die auftritt, das ist schon ziemlich geil inszeniert, muss ich schon sagen, so. Und dann, da gewinnt das Spiel dann auch wirklich auch wieder dann, auch an Bedrohung auch. Aber ansonsten, ich habe das jetzt, also ich fand zum Beispiel, also bei Alien Isolation fand ich die Bedrohung einfach viel intensiver, weil ich konnte da halt sterben oder ein Game Over Screen irgendwo bekommen.
Ja, weiß ich nicht. Also man sterben kann man tatsächlich nicht, aber ich weiß nicht, ob das für mich so viel gemacht hat. Ich habe halt gemerkt, und da will ich jetzt auch gleich gerne mal wissen, wie das dann für dich war. Ich ahne schon so ein bisschen herauszuhören, aber gerade, ich sag mal, die erste Viertelstunde, die fand ich richtig unangenehm, aber im Sinne von Grusel unangenehm. Also da hat mich dieser Horror ganz schön gekriegt, weil, und da habe ich auch mal mir aufgeschrieben, wie denn eigentlich dieser Horror in dem Spiel funktioniert, um mir mal eine Vorstellung davon zu machen, wie dieses Spiel eigentlich arbeitet. Also warum starte ich dieses Spiel, gehe aus dem Gebetsraum raus und habe nach 10 Minuten einfach Schiss bis oben hin? Warum? Und da habe ich mal aufgeschrieben, was mir als dazu eingefallen ist. Und da ist mir aufgefallen, du hast es eben schon angedeutet, dieses Spiel hakt erstmal alles ab, was man vor allem bei Environmental Grusel Storytelling eigentlich alles benutzen kann. Also ich fange einfach mal an, um nur mal so einen Eindruck zu geben. Erstmal Dunkelheit. Wir haben schon darüber gesprochen, diese Bude, in der man sich bewegt, die ist verdammt düster. Es gibt im Grunde, wenn man zum ersten Mal aus dem Gebetsraum rausgeht, nur eine wirklich prominente Lichtquelle in dem gesamten Gebäude. Das ist eine Lampe im Erdgeschoss, eine Deckenlampe, die von der Decke hängt und die so scheinbar von alleine so ganz leicht von links nach rechts schwingt oder von vorne nach hinten, je nachdem, wie man sehen möchte. Mhm. Das ist schon mal, da fängt schon mal an. Dunkelheit, immer schwierig, der negative Raum, in dem man nicht einsehen kann, das ist ja quasi eine Vorlage für alle möglichen Arten von Grusel und Horror. Das ist schon mal schlimm. Dann unübersichtliche Architektur. Das Gebäude ist so gebaut und geplant, sage ich mal, dass es ganz, ganz viele, nur sehr kurze Sichtlinien gibt. Es gibt quasi kaum einen Punkt oder es gibt keinen Punkt, an dem ich sehr viel einsehen kann im Raum. Am ehesten kommt dem noch das Geländer im ersten Obergeschoss nahe, wo ich mich hinstellen kann und runter quasi in den Empfangsraum gucken kann, wo auch diese Deckenlampe hängt und so. Aber von dort gehen auch wieder Gänge ab zu anderen Räumen. Die kann ich alle nicht einsehen. Einige Türen sind zu Spielbeginn auch geschlossen. Das heißt, theoretisch überall könnte irgendwas lauern, auf mich warten. Dann, damit einhergehend natürlich auch viele tote Winkel. Das heißt, ich gehe ganz oft um Ecken herum. Und wenn ich mich umdrehen will, dann passiert das auch mit so einer ganz quälend langsamen Animation, die auch so ein bisschen wabert und schwenkt. Es fühlt sich so ein bisschen an, das ist so ein Gefühl, als hätte man so einen Wasserbauch. Es ist so, also wirklich so ein unpräzises Herumschauen, was aber, finde ich, sehr schön einfängt, dieses, also es fühlt sich irgendwie echt an. Es ist nicht so, wie man sich in der echten Welt umschauen würde, aber im Spiel hat es was sehr Fleischiges. Also es fühlt sich wirklich wie ein Erkunden und Umsehen an, hilft aber auch nicht, um mehr Übersicht zu bekommen. Dann, es geht noch weiter, Wissen um paranormale Bedrohung, die auf uns lauert. Und das ist auch was mich sehr gekriegt hat. Denn durch das Intro und die Vorgeschichte wissen wir schon, hier wartet eine Entität auf uns, die nicht nach den normalen Regeln des Menschen oder der menschlichen oder der diesseitigen Welt agiert. Das heißt, diese Bedrohung könnte immer und überall sein, teleportieren, weiß ich nicht, übermenschliche Kräfte, keine Ahnung. Es gibt einen besonderen Filter auf der Kamera, über den hast du schon gesprochen, mit einer spannenden Beobachtung, dass es so ein bisschen Dokumentarfilmrichtung geht. Ich sah darin vor allem erstmal auch wieder eine Einschränkung des Sichtfeldes, denn da sind wirklich so, wie so Schlieren auf der Kamera oder Schlieren auf dem Bildschirm, was dafür sorgt, wenn du durch diese dunklen Bereiche durchgehst, du manchmal denkst im Augenwinkel, du hast was gesehen, aber in Wirklichkeit sind es ganz oft nur diese Schlieren, die dir vorgaukeln, irgendwas gesehen zu haben. Dann darfst du keine Lichter im Haus anmachen und da jetzt fängt schon langsam an, Quatsch zu werden, denn es gibt viele Beleuchtungsmöglichkeiten, die dürfen aber offenbar nur von der Dämonin ein- und ausgeschaltet oder zerstört werden. Und der Knaller ist nur so zwischendrin mal, die ersten 15 Minuten dachte ich mir, mein Gott, fuchsteufelswild, wie dunkel das hier ist. Ich drehe durch, ich sehe gar nichts. Und irgendwann gibt's einen Jumpscare, also nach so 10, 15 Minuten. Und dann holt meine Spielfigur ohne Quatsch eine Taschenlampe raus und macht sie an. Und ich dachte mir, also es kann nicht der Ernst dieses Menschen sein, der das Spiel gemacht hat, dass ich jetzt die ersten 15 Minuten keine Taschenlampe benutzt habe. Es gab dafür auch keinen Knopf. Das war getriggert durch dieses Event. Das ist halt Quatsch. Aber dazu auch nochmal später mehr. Und jetzt abschließend, Nils, dann gebe ich auf mit dieser Liste. Aber das ist noch etwas, was ich auch unbedingt erwähnen möchte. Es gibt im Bad, das ist direkt der erste Raum, nachdem man aus dem Gebetsraum raus ist, auf der linken Seite, eine, und das verstehe ich schon wieder nicht, aber ehrlich gesagt, vielleicht ist das auch einfach so, wo er dieses Spiel entwickelt hat, dass er das von irgendwo kennt, eine riesengroße Gasflasche steht angelehnt im Bad neben dem Waschbecken. Und du gehst da rein und denkst dir, was soll das denn? Ich zumindest konnte damit nichts anfangen, warum diese Flasche hier steht, warum sie so groß ist. Aber dann wurde mir klar, warum sie da steht. Denn wenn du jedes Mal jetzt durchs Halbdunkel Richtung Bad schaust und die Tür offen steht, denkst du, und das ist etwas, was Layers of Fear perfektioniert hat, da steht jemand. Weil diese Gasflasche da immer so angelehnt steht, als würde jemand im Türwinkel stehen und zu dir gucken, wie dieses Monster im Intro. Und das hat mich ein paar Mal richtig unangenehm gekriegt. So,
das ist mir gar nicht aufgefallen.
Genau, all die Sachen, die ich jetzt erzählt habe, all die Sachen prallen auf dich drauf, dass es mir an einem Punkt fast schon sogar zu viel war. Also hier wird ja wirklich, also es hört ihr da draußen ja auch, alles abgehakt, was man sich bei so einer Gruselbude nur vorstellen kann.
Ja, man muss aber auch sagen, also dieser erste Jumpscare, der ist großartig. Also das ist einer der besten Jumpscares, die ich seit langem in einem Videospiel auch erlebt habe.
Ja, erzähl mir mal nach, was da passiert.
Also es gibt ja diese, man geht dann so einen Korridor lang und dann wendet man den Blick so nach rechts und dann geht auf der Tonspur, sag ich jetzt mal, kommt ein ganz gähnender, lauter Frauenschrei, einfach nur so, und dann huscht was einfach so am Gang vorbei und ist schon wieder weg. Und man hört dann noch, wie dieser Schrei noch so leicht verstummt so, und dann spricht dann halt der Priester dann auch schon wieder so die ersten Gebete auch. Und interessant ist halt auch, ja, ich fand diesen Moment mit der Taschenlampe, das fand ich auch so total unglaubwürdig, aber ich glaube, der Entwickler hatte da auch keine andere Wahl, weil das gerade die ersten 15 Minuten, diese Hinführung zu diesem ersten Jumpscare, zu diesem Moment, die funktionieren halt am besten oder größtenteils über Licht und Schatten. Und wenn du halt dem Spieler da schon die Taschenlampe gibst, dann kann er halt selber schon wieder ein bisschen mehr auch steuern. Und ich fand es da halt gerade, weil diese ersten 15 Minuten, da gebe ich dir recht, die funktionieren großartig, funktionieren auch deshalb so gut, finde ich, auch vom Level-Design her. Weil das ist alles ein bisschen, das ist wieder der Aspekt, den du auch meintest, dieses kulturelle Befremdliche, was vielleicht auch das Erlebnis nochmal so ein bisschen steigert. So, du hast so die überall so diese aufgequollenen Tapeten, du hast Fotos, die auch so ein bisschen die Vorgeschichte dieses Paares erzählen. So, also dann siehst du die eine, die ist auch als Soldatin dann auch auf Bildern zu sehen und so weiter. Solche Geschichten. Dann hast du so Mitbringsel aus der ganzen Welt, da sind so afrikanische Masken auch an der Wand und so Geschichten. Und ich fand, dass das Spiel macht es wirklich gut, dieses Hinführen zu diesem ersten wirklichen Jumpscare. Und ich greife nochmal das auf mit der Taschenlampe, weil du sagtest, das ist so ein bisschen auch so behäbig. Was bei mir dann nochmal das Erlebnis nochmal gesteigert hat, wenn er dann die Taschenlampe anmacht, ist die Tatsache, dass wenn du den Blick nach rechts wendest oder nach links, dann ist dieser Lichtkegel immer so leicht so ein bisschen nachgezogen.
Ja, furchtbar.
Und ich hatte unglaublich das Gefühl, ich bin dem ausgeliefert, weil du schaust wohin, du weißt, was auch immer da ist, das sieht mich jetzt schon, aber bei mir dauert es nochmal so eine Millisekunde, bis dann wirklich der Lichtkegel dann in diese Richtung zeigt. So.
Ja.
Und das hat echt nochmal so, ich war dem Ganzen so ausgeliefert. Und was ich auch cool fand, du hast ja auch schon über diese Winkel gesprochen, das ist alles so verwinkelt, was auch cool ist, du hast sehr viel so lange Korridore. Und der Lichtkegel der Taschenlampe, der reicht immer nur so 1-2 Meter. Ja. Und dann dahinter hast du dann eigentlich nur diese Dunkelheit, diese Schwärze von diesen Korridoren oder von den Räumen, die dahinter liegen. Und wenn du dann noch so Geräusche hörst, boah, das hat bei mir wirklich die Fantasie dann auch angeregt. So. Und gerade das funktioniert so in den ersten 20 Minuten, auch wenn dann der Moment kommt mit der Taschenlampe, funktioniert sehr gut, ja.
Es gibt nur einen Raum bei all diesem Horror in dem Haus, der einem sicher vorkommt, nämlich dieser Gebetsraum, in dem man startet. Ohne jetzt darüber zu sprechen, ob das jetzt wirklich immer so ist oder nicht, aber bist du oft in diesen Raum zurückgegangen oder wie hast du dich durch dieses Haus bewegt? Also bist du so einer, der dann wirklich jedem Geräusch nachläuft und der dann wirklich da durchrennt oder wie spielst du so ein Spiel?
Ich bin generell jemand auch, der, egal ob JRPG oder Horrorspiel oder was auch immer, der irgendwie so intuitiv immer mal, wenn er nicht mehr weiter weiß, immer wieder im Startraum landet, so, ne? Also ich mache so Backtracking auch, wenn ich es gar nicht machen muss. Also ich war in dem Raum, glaube ich, 5-6 Mal auch, ja.
Och, also es gibt Räume, die Räume, die am weitesten von diesem Gebetsraum entfernt liegen. Das fühlte sich immer an wie eine Expedition ins Ungewisse, wo ich richtig gemerkt habe, wie bei so einem, weiß ich nicht, Darkest Dungeon oder Curious Expedition, wie mein mentaler Zustand immer weiter ins Negative rutschte, also von mir und nicht von der Spielfigur, da gibt's keine Anzeige oder so in dieser Art. Und ich dann irgendwann immer merkte, okay, es reicht, ich habe jetzt hier gerade nichts Neues gefunden, ich renne mal kurz zurück in den Gebetsraum und lade mich mal quasi mental wieder auf. Was es aber eigentlich viel schlimmer gemacht hat, weil wenn du dann, also du rennst dann zurück, panisch wie ich, das ist so wie auch wenn du als Kind in den Keller gehst und dann ganz schnell wieder rausrennst, so, weil du denkst, böse Geister greifen nach deinen Füßen, weil dann denkst du dir, okay, ich war jetzt in einem Gebetsraum wieder, konnte mich wieder kurz beruhigen, aber ich muss da jetzt ja wieder hin, ich habe ja offenbar irgendwas noch nicht getriggert und dann wieder diesen Weg zurückzulaufen und nie zu wissen, war der Rückweg der Trigger oder habe ich in dem Raum noch was nicht gefunden? Das ist schon so eine Ungewissheit. Da entsteht schon, finde ich, eine ganz spannende, packende Atmosphäre.
Also wenn ich jetzt so über die Räume nachdenken müsste, die vielleicht auch mal so ein Raum, der mir besonders Angst gemacht hat. Ich fand die Küche fand ich irgendwie ganz unangenehm. Das Echt? Hat aber auch wieder eher ja mit der Soundkulisse zu tun. Du hast da steht so ein alter, das ist alles ein bisschen versifft und dann hast du, ich meine, da sind so Neonröhren und du hast das Brummen der Neonröhren und der Kühlschrank, der brummt auch so. Und das war irgendwie, sobald ich mich diesem Raum schon immer näherte, und das hat bei mir so ein Unwohlsein irgendwie ausgelöst. Und es gibt da ja später auch so einen kleinen Jumpscare-Moment, der auch ganz cool war. Das ist eher so ein bisschen Poltergeist-mäßig, sag ich mal. Aber das war so ein Raum, da habe ich mich irgendwie ungern aufgehalten. Aber es war auch, glaube ich, einfach nur wegen dieser Tonebene-Geschichte mit dem Brummen. Ja, ja.
Also da muss ich an zwei Räume, eigentlich sind sogar drei Räume denken, die auf eine ganz unterschiedliche Art mich sehr zum Mitfiebern gebracht haben. Um vielleicht erkläre ich dir auch mal ganz kurz, um den Menschen da draußen noch einen Eindruck zu geben, wie man sich das denn sonst so vorstellen kann, wie denn so die Atmosphäre ist, auch die Raumarchitektur. Der erste Raum ist in den kommt man auch sehr früh, der ist direkt oben im Obergeschoss, wo auch der Gebetsraum ist. Da geht man, glaube ich, sehr häufig nach dem Bad einfach rein, weil das der nächste Raum ist. Das ist nämlich das Schlafzimmer. Da geht man rein und man sieht einen Karabiner, eine Waffe an der Wand hängen. Und natürlich, was macht man zuallererst als Spieler, der schon Millionen von Nazis in Stalingrad und Co. umgebracht hat? Man geht sofort zu dem Karabiner und drückt alle Tasten auf dieser Tastatur in der Hoffnung, dass man ihn runternehmen kann. Geht aber nicht. Und das fand ich nett, weil ist ja sowieso grundsätzlich so, in einem Spiel ist nichts zufällig, selbst zufallsgenerierte Welten sind nicht zufällig. Der hat das mit Absicht dahin gehängt. Und dann aber keine Möglichkeit, uns Spielern zu geben, das Ding auch in die Hand zu nehmen. Das ist schon so eine Art von Verhöhnen so ein bisschen und so ein, ich weiß ganz genau, dass du das dir nehmen wolltest. Das fand ich cool. Das hat mir so ein, da habe ich gemerkt, der denkt mit, der Entwickler. Das fand ich schön. Der zweite Moment war unten, auch im Bereich, wo die Küche ist. Auf dem Weg zur Küche gibt es einen kurzen Gang und am Ende des Ganges steht im Halbdunkeln verborgen ein Sessel. Mhm. Und der Sessel zeigt Richtung Gang. Das heißt, wenn man dort um die Ecke guckt, guckt man direkt auf den leeren Sessel. Und das hat mich sofort an Hitchcock erinnert, der sinngemäß gesagt hat, das Knallen einer Pistole macht niemand Angst, aber die anspannende Erwartungshaltung, bis die Pistole schießt, die macht den Leuten Angst. Und das war genau das. Dieser Sessel sah so aus, ich dachte mir, irgendwann im Laufe der nächsten Stunde wird hier jemand draufsitzen und mich zu Tode erschrecken. Und das war das Zweite. Und das Dritte war auch unten im Erdgeschoss ein Raum, eine Tür, die man erst im Laufe des Spiels öffnen kann. Man findet dann einen Schlüssel und dann kann man noch so zwei, drei weitere Räume sich öffnen. Und in diesem Raum steht ein Fernseher und dann geht man in diesen Raum rein, guckt sich den Fernseher an und wenn man auf diesen Fernseher schaut, dann guckt man quasi in Richtung der Tür, durch die man reingekommen ist, kann aber nicht auf den Gang dahinter schauen, weil der Fernseher etwas versetzt nach rechts steht. Ja. Und dann guckt man, was da im Fernseher läuft, das ist jetzt auch gerade egal. Und dann macht man wieder einen Schritt nach links, um den Raum zu verlassen, guckt den ganz langen Gang entlang, durch den Warteraum im Erdgeschoss und den Gang dahinter. Und da wurde ein Jumpscare angelegt. Da steht dann tatsächlich die Dämonin am Ende des Ganges im Halbdunkeln, guckt uns direkt an, konfrontiert uns mit der Körperhaltung und der Kopf zittert auf eine ganz unnatürliche Weise von links nach rechts. Und Daniels, hätte ich mir den Karabiner aber in die Hand gewünscht. Das war schlimm.
Ja, du meinst, das ist die Szene, wo sie am Ende des Korridors steht, wo über ihr die Lichtquelle, die flackert auch so. Genau, die fand ich auch großartig. Ich wusste schon, gleich geht das Licht aus und dann ist sie weg. Oder dann geht das Licht wieder dann an und dann ist die Erscheinung einfach weg so. Aber das war auch ein Moment, also interessant fand ich, das ist ja, man kann schon sagen, ein The Ring-Zitat, diese Szene, wo man da auf den Fernseher schauen kann. Da ist dann, sieht man dann, ich würde mal sagen, ein junges Mädchen oder eine Frau mit langen schwarzen Haaren, die dann so schwarz-weiß gepixelt irgendwie in die Kamera schaut. Da muss ich sofort an The Ring denken. Aber das, dieser zweite Auftritt von dem Dämon, oder von diesem Djinn fand ich großartig, ja.
Ja, und großartig, also wir müssen jetzt auch dann nicht alle Momente im Spiel verraten, aber großartig finde ich dann auch, wie unsere Figur drauf reagiert. Du hast es auch schon mal angedeutet hier und da, aber ich muss das nochmal hervorheben. Also ganz subjektive Kamera plötzlich. Man spürt und fühlt und sieht, wie unser Protagonist in solchen Momenten zurückstolpert und wirklich versucht, Abstand zu sich zu bringen und diesem Monster und auch erschreckt und dann anfängt, wieder aus dieser Sure, aus dem Koran zu zitieren und das mit einer Sprachausgabe und mit einer Inbrunst. Also ich vermute einfach mal, weil das ja auch irgendwie nahe liegt, dass der Entwickler selbst das eingesprochen hat, aber es klingt, finde ich, sehr echt und sehr ängstlich. Ich finde, die Wirkung dieser eingesprochenen Verse und wie die Figur spricht und auch atmet und seine Angst artikuliert, das klingt sehr, sehr, sehr echt. Also wirklich sehr echt.
Ja, und dazu dann noch dieser eingangs erwähnte auch dieser Wackeleffekt. Also als ob der Protagonist den Kopf also von rechts nach links hin und her wirft. Also was er da gerade gesehen hat, wo er gerade mit konfrontiert war. Das wirklich auch so physisch so als ob er das wegschütteln will. So. Und du hast dann wirklich, das führt dann dazu, dass die Perspektive für so 2-3 Sekunden unglaublich hin und her wackelt. Und das steigert dann auch, also ich fand auch, das hat dieses Körperempfinden, ich stecke hier in diesem Priester drin und bin in diesem Gebäude, hat das doch unterstreicht. Fand ich auch sehr cool gemacht, ja.
Ja, ja. Was mich halt beim Spiel so ein bisschen durchgehend irritiert hat, war mir, also uns wurde ja gesagt, so, ihr bist jetzt hier dieser Mann des Glaubens, deine Aufgabe ist hier diesen Dämonen zu besiegen, wie auch immer. Und dann im Grunde stolpert man eine ganze Weile, wir haben es ja schon angerissen, relativ ziellos durch dieses Haus und sucht eigentlich nur nach den nächsten Triggern. Und es taucht dann im Spiel nochmal relativ früh eine Notiz an der Bartür auf. Wenn man einen dieser Trigger wieder erwischt hat und dann wieder hochgeht ratlos, sieht man diese Notiz und da steht halt sowas wie Break the Spell. Also hier, offenbar gibt es hier einen bösen Zauberspruch, der auf diesem Haus ruht. Dann müssen wir anschließend, also es ist wie so eine To-Do-Liste, anschließend den Schlüssel finden, um das Haus zu verlassen. Und das war's. So. Und dann darunter steht das nochmal auf Türkisch. Und das ist so, da fängt das Spiel mir an, zu gamey zu werden. Also wer schreibt mir denn jetzt hier diese Anweisung? Warum habe ich eigentlich nicht den Schlüssel, wenn ich gar nicht der Besitzer des Hauses bin? Also warum bin ich wie bin ich überhaupt hier reingekommen? Warum starte ich in diesem Gebetsraum, wenn ich offenbar gar nicht mehr den Schlüssel habe, wie ich hier reingekommen bin? Und auch später, also wir können es ja mal ganz vage lassen, Nils, aber da gibt's dann so Anweisungen vom Spiel wie sammle 5 Babypuppen und verbrenne sie. Und das ist so, also das ist dann so sehr Spiel, aber auf die nicht gute Art, da wird so klar eine gamifizierte Aufgabe gegeben, das hat mich unheimlich rausgerissen.
Ja, also zumal ja dieser Aspekt, den du ja auch schon sagtest, ne, dieses Hin- und Herlaufen ohnehin schon ziemlich genervt hat auch im Spiel, weil wir haben jetzt ja vor allen Dingen über diese tollen Jumpscare-Momente auch gesprochen, aber dazwischen ist halt, wie gesagt, auch echt viel Leerlauf und dann den Aspekt, den du noch angesprochen hast, also es ist bemüht, dass man das irgendwie in diesem dämonischen Kontext, das können ja jetzt irgendwelche Schriften sein, die erscheinen und die sich auch verändern. Es gibt später im Keller gibt's so, diese Anweisungen verändern sich auch. Also da steht dann mal das und dann steht auch mal das dann da. Aber ich fand auch, das hat, also dann hätte ich lieber unten irgendwie von mir aus eine Einblendung, das wie so ein Questblock, so hier, weißt du, besiege den Fluch, finde den Schlüssel und entkomme aus dem Gebäude. Das hätte ich besser gefunden als, oder am besten gar nichts erklären. Also, man kann ja eh nur mit einer bestimmten Anzahl an Items agieren und was man mit denen dann machen kann, das kann man sich dann auch selber ausdenken. Ich fand's auch eher störend, ja, wie du sagst, too gamey, ja.
Ja, es ist auch tatsächlich so eines dieser Spiele, so, ich sag mal, wobei, da muss ich jetzt schon vorsichtig sein, weil das Spiel geht ja nur eine knappe Stunde und davon ist auch viel mit dem Suchen und Herumlaufen verloren gegangen an Zeit. Ich sag mal, die erste Viertelstunde, die fand ich wirklich grandios, weil da viele Dinge, wir haben es ja schon beschrieben, aufeinander kommen, die ein sehr intensives Horrorerlebnis präsentieren. Aber dann, wenn das Spiel so ein bisschen anfängt, sich zu erinnern, dass es ja ein Spiel ist und die irgendwelche Aufgaben geben muss, ab da, finde ich, merkt man, dass es einfach nicht gut geschrieben ist. Also da die Ideen, die der Entwickler da hatte, die fand ich nicht so gut. Auch relativ plump, also diese Babys zum Beispiel, das sind ja so kleine Puppen halt einfach. Ja. Das sind Puppen, die tauchen dann ab irgendeinem Punkt in dem Haus auf und sitzen halt am Boden und gucken dich an. Und das ist so eine Art von Horror, der gar nicht zu dem Ton passt, den die Dämonen vorher angeschlagen hat oder irgendwelche Kräfte hier. Also vorher wurden mal in der Küche Stühle plötzlich auf den Tisch gestellt und Geschirr runtergeworfen. Wir haben davon gesprochen, sie steht am Ende des Ganges und guckt uns mit einem unglaublich erschreckenden, intensiven Blick an und ihr Kopf wackelt. Und dann stellt sie mir plötzlich diese Puppen auf den Gang, die mich angucken. Und das ist so, Weiß ich nicht. Also ich soll jetzt hier dieses Item bekommen und es wurde kein besserer Weg gefunden, mir dieses Item in die Hand zu drücken.
Ich muss aber auch sagen, also ich bin auch jetzt kein Riesenfan vom PT, ehrlich gesagt. Und genau aus dem Grund. Mir fehlt da auch dann vielleicht manchmal auch dann die Geduld. Und wenn ich jetzt auch so drüber nachdenke, auch nach was du sagst, das stimmt alles. Vielleicht ist es aber auch das ist diese Art des Spiels, also dieses PT-artige, das kennt halt auch irgendwo seine Grenzen. Also mich hat bei PT schon da ist ja, das funktioniert ja noch mehr mit, ja, lauf halt jetzt nochmal das 20. Mal hier lang und dann wird sich hier was geändert haben. Also ich finde, also man kann ja hier schon fast mehr machen, hier sind mehr Spielaufgaben als bei PT zum Beispiel, aber dass diese Art von, ich nenne es mal jetzt Subgenre, also hier so, weißt du, es sind ein paar Korridore mit ein paar Türen und dann verändern sich Dinge, das ist halt auch limitiert irgendwo, finde ich. Also das müsste man auch nochmal überlegen, ja.
Andererseits, PT, finde ich, also wenn man es zu Ende gespielt hat, das spannt den Bogen halt irgendwann so weit ins Absurde und Bizarre, das eröffnet dann schon wieder, das betritt dann schon wieder ein neues Horrorgenre. Also da verfärben sich ja dann nicht nur die Wände, sondern da werden ja auch, also aus Bildern schauen einem plötzlich Augen entgegen, neue Räume öffnen sich plötzlich, was eine unheimliche Wirkung hat, wenn man die ganze Zeit nur durch diesen Gang gegangen ist. Und ich finde, das schafft den Sprung sehr gut dann auf so eine neue Ebene. Und hier geht es, finde ich, dann eigentlich nicht weit genug. Also dafür, es stellt mir einfach nur die Puppen hin. Aber wie geil wäre es denn gewesen, weiß ich nicht, wenn plötzlich ein Stockwerk verschwindet oder auf dem Kopf steht oder, weißt du, wir sind ja hier in einem Spiel, der kann ja hier alles machen. Und dafür geht es mir nicht weit genug. Also es ist dann so ganz awkward, gegen Ende des Spiels, für mich persönlich, zwischen zwei Stühlen gefangen. Zum einen, es will sich sehr realistisch anfühlen, basierend auf realen Ereignissen, ein Poltergeist und hier und da passiert was total gruselig. Mit den Ausschlägen nach oben, wenn da wirklich mal irgendwo die Dämonen vorbeiläuft. Und dann auf der anderen Seite im Keller machen Feuer und wirft da 5 Puppen rein. Und das ist so, was? Also ja. Das ist für mich, geht nicht weit genug.
Aber ich meine, glaubst du nicht auch, das kann durchaus auch eine Budgetfrage sein? Also ich meine, PT war wahrscheinlich auch, durchaus hat ein bisschen mehr Geld auch im Hintergrund, was ja auch dafür spräche, dass die zum Beispiel jetzt hier bei Ibis halt viel mit Licht und Schatten gearbeitet wird. Also die Mittel, die einem halt auch dann grundlegend so zur Verfügung stehen, aber so, keine Ahnung, dass irgendwas verändert sich, irgendwie Transformationen von irgendwelchen Texturen oder sowas, das sind ja vielleicht Sachen, die auch dann einfach ein bisschen zu teuer gewesen wären und kann ja durchaus sein, dass sich hier dieses geisterbahnartige Spiel mit Licht und Schatten und Ton, also auch hier, also ich habe ja gesagt, dass diese Tonspur wirklich cool, auch das nutzt sich dann irgendwann halt auch dann ab und selbst die Motive, die Iblis jetzt auch aufgreift und auch toll einsetzt, irgendwann ist halt dann ein bisschen die Luft raus, fand ich auch. Ja.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, Budget spielt da bestimmt eine Rolle. Ich hätte halt so gerne mal mit ihm gesprochen und gefragt, weil ich glaube, diese Assets und so zu kaufen, Unity Store oder wo, da kann man ja selber gucken, die sind teilweise ja gar nicht so teuer. Aber ich glaube, das dauert einfach alles, das dann wirklich zu machen, dass es auch cool aussieht. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Zeit einfach nicht da war, wenn er das vielleicht immer... Ich glaube, der hat damit jetzt nicht so viel Geld verdient und auch vorher nicht viel Budget gehabt. Das ist mein Eindruck, wenn ich so recherchiere, wer der so ist und wie seine Präsenz so aussieht, dass der halt dann auch wirklich gesagt hat, ja gut, das ist jetzt wirklich der einfachste Weg, da hier 5, also eine Art Fetch-Quest zu machen und zu sagen, sammel die 5 und wirf die irgendwo rein, dann hast du gewonnen. Ja, aber ich finde trotzdem, um mal vielleicht so ein Fazit mit Strich drunter zu wagen, ich finde, also es hat ja einen Grund, warum wir es hier besprechen. Es gibt ein paar Elemente und Dinge, die, also alleine schon wegen dieses religiösen Hintergrunds und diesem Einsatz des Korans so zentral und der Sure und was es alles damit auf sich hat und auch der Djinn-Thematik, allein deswegen würde ich es Menschen ans Herz legen, die im Horrorgenre zum Beispiel sehr viel unterwegs sind und das Gefühl haben, schon alles mal erlebt zu haben. Weil das ist wirklich so, das sind so Themen und Eindrücke, die bekommt man nicht oft. Und dann mal so zu gucken, was das mit einem macht und wie das so wirkt, allein dafür, finde ich, ist es das schon wert. Und es kostet übrigens 9 €, also knapp 9 €, kann man sich überlegen, finde ich.
Ich finde auch, also wir haben ja über diese Momente auch gesprochen, er beherrscht die Regie. Wenn diese Momente auftauchen, oder das Spiel nimmt dann die Regie an sich und dirigiert den Spieler dann in bestimmte Situationen rein, das macht er wirklich, wirklich gut. Also auch das, und dazu hatte ich ja eingangs gesagt, das Raumdesign fand ich toll. Also da muss ich auch sagen, wirklich Hut ab. Und diese ersten 20 Minuten, auch diese 2 Momente, wo diese Bedrohung auftaucht, die sind wirklich toll inszeniert. Und er weiß schon ganz genau, welche Sachen er einsetzen muss, um den Spieler dahin zu bewegen, um dann wirklich ihn auch zu überraschen. Und allein das deshalb, also ja, diesen Aspekt, den du nennst, diesen kulturellen Aspekt, aber das gepaart mit dieser durchaus starken Regie in diesen Momenten, das würde ich, da würde ich auch sagen, bei dem Preis definitiv mal reinschauen, ja.
Es gibt noch vielleicht, also ich schließe mich komplett an, es gibt noch am Rande vielleicht noch eine kleine Empfehlung für die Menschen da draußen und vielleicht auch für dich, Nils, wenn du es nicht kennst, ein Spiel, das etwas früher erschienen ist und in den Steam-Reviews von Iblis immer wieder genannt wird als als Vorwurf, dass der Entwickler von Iblis einfach nur dieses Spiel kopiert hat, aber kann ich schon direkt sagen, kann ich überhaupt nicht sehen, dass die unterscheiden sich dann doch sehr essentiell auch vom Umfang her und von der Art, wie sie mit dem Horror umgehen und vor allem auch wegen der religiösen Hintergrundthematik. Und zwar das Spiel heißt Visage, vom Oktober 2020, ein relativ ähnliches Spiel in seiner Grundanlage, auch so eine Art PT, aber mit ganz anderen Dimensionen und Ausrichtungen. Aber wenn man sagt, hey, ich habe da Bock auf sowas, dann vielleicht noch so eine kleine Spielempfehlung am Rande, Visage, und vielleicht wird es ja auch hier bei uns im Gänsehaut Kosmos mal auftauchen. Kann ich mir gut vorstellen.
Klingt interessant, ja. Vielleicht hätten wir da schon was. Ja,
cool. Ja, genau. Also dann sind wir am Ende dieser Fundgrubenbesprechung von Iblis. Ein Spiel, wie gesagt, das alles andere als fehlerfrei, perfekt, rundum toll ist, aber ein paar spannende Einblicke darin bietet, was denn im Horrorgenre so alles möglich ist. Vor allem, wenn es um diese Thematik, religiöse Thematik geht und wie man die spielmechanisch einsetzen kann. Ganz, ganz spannendes Spiel. Ich danke dir, Nils, für die Zeit, die du dir genommen hast, an diesem Tag heute mit mir drüber zu sprechen. Und ich danke den Menschen da draußen fürs Zuhören. Wenn ihr Nachfragen zu diesem Spiel noch haben solltet, andere Spielempfehlungen dieser Art für uns habt oder sogar Themenvorschläge, dann schreibt doch einfach ins Forum von The Pod. Wir gucken uns das alles an. Und ansonsten, ich danke hier allen, ne, Nils? Dankeschön.
Danke, immer wieder gerne und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.